Ja, guten Morgen. Der Guido hat mir eine Mail geschrieben, dass ihr heute Gemeindestunde habt. Ich habe die allerdings erst gelesen, als mein Predigtthema schon stand. Und ich fand das ganz interessant, denn mein Predigtthema geht heute über Gemeinde. Und das passt ja zur Gemeindestunde, ne? Und zwar Gemeinde, Gottes Plan von Ewigkeit. Ja, wir waren für 14 Tage mit 11 jungen Leuten von den Pfadfindern von meiner Gruppe gerade unterwegs in Rumänien, im Mittelrumänien, in Cucia, ein kleines Dorf mit 25.000 Einwohnern. Und ich habe sehr viel Eindrücke mitgebracht aus diesem Dorf. Eindrücke auch, die man hier vielleicht bei uns gar nicht so sammeln kann. Dieses Dorf war bis 1989 gar nicht auf den Landkarten verzeichnet gewesen, weil es dort die größte Rüstungsindustrie Rumäniens gab, mit 22.000 Angestellten. Das ist schon eine Menge in einem 25.000-Mann-Dorf. Ja. Und erst als die Regierung Ceausescu gestürzt wurde, wurde das dann auch eingetragen in Landkarten. Und dort ist natürlich sehr viel dann passiert. Nach dem Sturz wurde diese Rüstungsfabrik erstmal geschlossen. Dann gab es 80% Arbeitslosigkeit. 80%. Und einer der Eindrücke, die am massivsten waren für mich, die wir mitgebracht haben, war, dass fast jede Familie, die wir kennengelernt haben, irgendjemand aus der Familie, Vater oder Mutter oder ein erwachsenes Kind im Ausland hat, das dann Geld verdient und Geld nach Hause schickt, sonst wäre ein Überleben gar nicht möglich. Verdienst, wie wir es dort kennengelernt haben, liegt bei 300 Euro im Schnitt. Manche verdienen 250, manche 350 Euro. Die Lebensmittel sind so teuer wie in Deutschland. Einige wenige Sachen sind günstiger, die man so selbst im Garten anbaut, wie Gemüse. Aber das meiste ist so teuer wie bei uns. Der Benzin ist etwas teurer wie bei uns. Also wie willst du dann mit 300 Euro überleben? Das ist so gut wie unmöglich. Ja? Eines der beeindruckendsten Dinge, die ich vor Augen hatte dort vor Ort, war ein 12-jähriges Roma-Mädchen, das uns fast täglich besucht hat. Nicht viel größer als so. Und dieses 12-jährige Mädchen, wunderhübsches Mädchen, hat ihren 2-jährigen Bruder die ganze Zeit auf der Hüfte mit sich herumgeschleppt. Ist das natürlich auch eine körperliche Strapaz, so jemand den ganzen Tag mit sich herumschleppen. Und auf der anderen Seite, sie hat sich aufopferungsvoll für diesen Jungen hingegeben. Wir hatten ihr ein bisschen Hähnchenschenkel zu essen gegeben. Ja, das Erste war, sie hat ihren Bruder gefüttert und dann erst sich. Und diese Art, miteinander umzugehen, die war auch sehr beeindruckend für uns. Wirklich in allem Leid, in aller Not erstmal zu geben. Und wir hatten dann aufgrund der Situation angefangen, als Pfadfinder eine Bibelarbeit über die Liebe Gottes zu machen. Über die unendlich tiefe Liebe Gottes. Ja, bin ich zu leise? Echt? Gut, und in dieser Bibelarbeit Liebe Gottes kamen wir natürlich auch auf Gottes Plan für uns Menschen. Und da kamen dann schon die Anfänge dieser Predigt zusammen. Gemeinde als Gottes Plan für uns Menschen. Und ich werde heute einige Bibeltexte lesen, auch wenn die Zeit knapp ist, und dann versuchen, knapp auszulegen. Ich fange mal mit Psalm 8 an. Dort steht und lesen wir als Grundlage für diese Predigt ab Vers 4. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seiner Füße getan. Die meisten Übersetzungen sagen hier, ich habe jetzt erstmal Luther gelesen und die revidierte Luther ist hier sehr genau, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Engel. Aber das stimmt hier so nicht, wenn wir nämlich in den Urtext hineingehen, in das Hebräische steht dort das Wort Elohim. Und Elohim steht als Pluralwort für Gott. Also hier ist Luther in diesem Fall der, der es sehr gut auslegt. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Und mit Pracht und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das ist der Ursprungsgedanke Gottes für dich und für mich. Du bist mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Gott selbst hat den Menschen gekrönt. Da hätte Erzengel Michael oder Gabriel rufen können und sagen, hier, mach mal eine tolle Krönung. Nein, Gott selbst hat den Menschen gekrönt. Und wer trägt eine Krone? Ein König. So hat Gott mit der Krönung des Menschen hier ein für alle Mal deine und meine Stellung festgelegt, Königskinder zu sein. Faszinierend. Aus welchem Material war diese Krone? Nicht aus Diamanten oder aus Gold? Im Himmel sind die Straßen aus Gold. Was soll da eine Krone aus Gold, ja? Nein, diese Krone, die dir und mir aufgesetzt wird, die ist aus der Herrlichkeit Gottes. Und allein diese Herrlichkeit Gottes, die die Gegenwart Gottes symbolisiert, sie macht uns erst fähig, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Doch dann, wir kennen es und es wird ganz treffend beschrieben. Ich lese aus Römer 3, 23 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Denn alle haben gesündigt. Nur pass mal auf, was da noch steht. Und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Die Krönung, die wir ursprünglich hatten als Geschöpfe Gottes, wurde durch die Sünde verloren. Wie traurig. Aber wir wissen auch, dass durch Jesus Christus die Herrlichkeit wieder zu uns kam. So, und jetzt sind wir eigentlich genau schon da, wo Gottes Plan von Ewigkeit war. Der Mensch hat die Herrlichkeit verloren, die Hölle hat triumphiert, aber Gott hatte einen Plan und nun darf der Himmel triumphieren. Den Plan lesen wir unter anderem, jetzt lese ich mal drei Bibelstellen hintereinander, Markus 16, Vers 16. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Glaube, Taufe. Apostelgeschichte 2, 41 und 42. Die nun aber sein Wort annahmen, ließen sich taufen und wurden an diesem Tag hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und noch eine Stelle aus Hebräer. So wir denn nun haben, liebe Brüder und natürlich auch liebe Schwestern, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welchen er uns bereitet hat zum neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist sein Fleisch. und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigen Herzen in völligem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem Bösen gewischen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Und lasst uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasset uns untereinander unser Selbst wahrnehmen zum Reizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen wie etliche pflegen, sondern einander ermahnen und das so viel mehr, wie ihr seht, dass sich der Tag Christi naht. In dieser ganzen Aufzählung dieser Bibelverse entdecken wir eins, diesen unendlich ausstrukturierten, ausgefeilten, ausgedachten Plan Gottes. Seine Gemeinde. Im ganzen Alten Testament war das den Propheten verborgen. Sie haben über Gemeinde gesprochen, aber sie haben es gar nicht richtig begriffen. Und selbst wenn wir in die Evangelien reinschauen, ist Gemeinde noch weitgehend verborgen. Und erst in Paulus ist das so richtig aufgegangen. Und wenn wir uns diese Bibelverse jetzt, gerade Markus und Apostelgeschichte, nochmal vor Augen halten, bedeutet Gemeinde eigentlich gar nicht mehr, dass ich eine eigene Entscheidung habe, will ich Gemeinde oder will ich Gemeinde nicht, sondern es bedeutet, dass Gott es in seinem Wort schon festgelegt hat, wir sollen Gemeinschaft haben. In der Lehre, in der Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet. Das ist das, was es auszeichnet. Darin verharrten die ersten Christen. Das heißt, sie blieben darin beständig. Sie haben es nicht nur einmal gemacht, nicht nur zweimal. Es war Wiederholung, es war ständig da. Dass Gott schon jeden einzelnen Menschen vor der Schöpfung ausgewählt hat, in dieser Gemeinde zu sein, das lesen wir in Epheser 1, Vers 4. Ich lese das jetzt aus Zeitgründen gar nicht. Und jetzt steht nur noch die Entscheidung von dir und von mir, will ich das? Trete ich dem bei oder will ich das nicht? Interessant ist, dass das Neue Testament einige Pläne Gottes als Geheimnisse betitelt. Das griechische Wort, das hier oft als Geheimnis übersetzt wird, heißt Mysterion und es bedeutet so viel wie ein heiliges Geheimnis. Da ist etwas verborgen, das offenbar werden kann. Und es gibt viele Geheimnisse im Neuen Testament, die als Geheimnisse, als Mysterium beschrieben werden. Ich greife mal drei heraus. Römer 11 sagt uns, es gibt das Geheimnis von Israel. 2. Thessalonicher 2 sagt, es gibt das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und an vielen zahlreichen Bibelstellen entdecken wir, es gibt das Geheimnis der Gemeinde. Und das Gott verborgen hatte. Interessant, warum hält Gott etwas verborgen? Warum gibt es da bei Gott so eine Tür, wo drauf steht, streng geheim? Ich glaube persönlich, dass Satan alles daran gesetzt hätte, dass Jesus Christus nicht am Kreuz stirbt, hätte er dieses Geheimnis schon geahnt. Und so war es verborgen, bis die Tat vollzogen wurde, dass Jesus sein kostbares Blut für dich und für mich vergossen hat. Und jetzt wird das Geheimnis der Gemeinde offenbart. Der Paulus ist der Erste, der es aufgreift. Wir lesen in Epheser 3, mir, so sagt Paulus, dem geringsten von allen, die Gott geheiligt hat, wurde die Gnade geschenkt, den nichtjüdischen Völkern verkünden zu dürfen, dass der unfassbare Reichtum des Messias auch für sie da ist und ans Licht zu bringen, wie Gott dieses Geheimnis nun verwirklicht hat. Diesen Plan, den der Schöpfer aller Dinge vor aller Zeit gefasst hat
und bis jetzt verborgen hielt. Erst durch die Gemeinde sollte das den Mächten und den Gewalten in der Himmelswelt bekannt werden. Auf diese Weise sollten sie die vielfältige Weisheit Gottes kennenlernen, denn es entsprach dem ewigen Plan Gottes, der in Jesus Christus, unserem Herrn, verwirklicht ist. Das ist die Berufung von Gemeinde. Welche Berufung? Den Mächtigen und Gewaltigen der Himmelswelt bekannt zu machen, es gibt einen Sieger. Denken wir zu klein? Wenn das unsere Berufung ist, wenn wir gekrönt von Herrlichkeit wieder diese Herrlichkeit erlangen dürfen, ich möchte so sagen, neu gekrönt werden dürfen, welche Berufung? Und im Folgenden erkennen wir, wohin das Geheimnis führt. Ich lese aus 1. Korinther 2. Und doch verkünden auch wir Weisheit für die, die dafür reif sind. Da ist jedoch nicht die Weisheit der heutigen Welt, auch nicht die der Machthaber dieser Welt, die ja irgendwann entmachtet werden, sondern wir predigen das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes. Dass diese Weisheit für uns sichtbar wurde, hat Gott schon vor aller Zeit bestimmt, damit wir an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Ich habe vor einiger Zeit im Fernsehen ein Experiment gesehen. Ich hätte es am liebsten nachgebaut, aber es wäre viel zu gefährlich. Deswegen habe ich es gelassen. Ihr kennt alle diese kleinen Teelichter. Da wurde ein Teelicht angezündet und auf den Boden gestellt. Und noch eins und noch eins und noch eins und dann brannten da 10 Teelichter und 20. Und die waren alle dicht zusammen. Und als über 100 Teelichter da brannten, da machte es einmal und das war eine riesige Flamme, so hoch. Plötzlich, auf einmal. Jedes dieser kleinen Flämmchen hat etwas an Gas abgegeben. Und als es mächtig und groß genug war, hat sich diese Gaswolke entzündet und war Hammer. Mächtig stark. Ich würde mich nicht trauen, dieses Experiment hier zu machen. So mächtig und so groß wäre diese Flamme. Die Bude würde hier abfackeln. Ja? So, das ist Gemeinde. Dein kleines Licht, Bruder. Dein kleines Licht, Christa. Mein kleines Licht, Gerhard. Und wir stehen zusammen. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist die Herrlichkeit Gottes zu präsentieren in dieser Welt. Und dann, alles andere passiert von selbst. Das ist der Plan Gottes von Ewigkeit an, Gemeinde. Hey, wusstest du, du bist ein Teil des ewigen Plans Gottes. Haut mich um. Fasziniert mich, begeistert mich. Welche Liebe. Mich Sünder, der gestern vielleicht noch schlecht über den Nächsten geredet hat. Oder der letzten Sonntag überlegt hat, geht er zum Gottesdienst oder nicht. Mich benutzt er als ein kleines Teilchen, um ein großes Feuer, eine große Flamme anzuzünden. Geheimnis der Gemeinde. In Matthäus 16 lesen wir die bekannten Verse, ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. So merken wir, dass auch Jesus schon von Gemeinde spricht. Das bedeutet, dass es ihm nicht nur darum geht, dass der Einzelne seine Erlösung gefunden hat. Es geht weiter. Die Zusammenfassung der einzelnen Erlösten zu einer siegreichen Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Schritt 1 entdecken wir, der Mensch erkennt, wer Jesus ist. Das ist der Glaube zur Errettung. Und Schritt 2, die Gemeinde, du bist nicht alleine. Ein weiteres Experiment, das wir machen könnten, wäre, hier eine Schale mit Holzkohlebriketts aufzustellen. Oder mit Kohlen. Und dann nimmst du mal eine Kohle auf die Seite. Was brennt denn länger? Das wisst ihr alle. Die einzelne, die ist bald weg. Die ist bald weg. Ja? Aber die in Gemeinschaft sind, die brennen lange. Die geben lange Wärme, lange Hitze ab. Wenn Jesus hier zu Petrus spricht, dann spricht er von Ekklesia. Das kennen wir als die Herausgerufenen. Ursprünglich bedeutet Ekklesia eigentlich nichts anderes als Versammlung. Aber in der Zeit des Neuen Testaments, gerade in Griechenland, war es so, dass in einer Stadt, einer Polis, ein Herold Leute herausgerufen hat zur Ekklesia, zur Versammlung. Also du wurdest herausgerufen, mit in dem Rat der Stadt zu sitzen und die Stadt zu führen. Und deswegen erklärt sich manchmal das Wort Ekklesia auch als die Herausgerufenen. Drei Dinge, und das erinnert mich so wiederum an Gemeinde, drei Dinge musste so ein Herausgerufener, der in diese Versammlung berufen hatte, als Voraussetzung erfüllen. Er musste ein Freier sein, also kein Sklave oder Fremdling. Er musste unbescholten sein und er musste stimmberechtigt sein, das heißt erwachsen. Und Punkt 3 wurde dadurch sichtbar gemacht, dass also mit 14 Jahren die Väter ihre Söhne vor die Versammlung gebracht haben und sie sozusagen stimmberechtigt gesprochen wurden. Also dieses Erwachsenensein in die Versammlung als neues Glied aufgenommen. Wenn wir das jetzt auf die Gemeinde übertragen, ist das ein ganz interessantes Bild. Wir sind Herausgerufene. Wovon sind wir denn herausgerufen? Aus der Welt sind wir herausgerufen. Es gibt so viele Bibelstellen, wenn ihr wollt, lasse ich euch das Konzept da, dann könnt ihr mal in Ruhe gerne auch die Bibelstellen nachlesen. Philipper 3, Vers 20 nur, durch Jesus herausgerufen, zu freien Bürgern seines Reiches gemacht. Also du und ich, die erste Voraussetzung erfüllt. Wir sind herausgerufen, wir sind frei. Durch die Wiedergeburt wurden wir frei, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Als Kinder Gottes sind wir eine neue Schöpfung. Das heißt, du bist kein Sklave mehr. Du darfst hinzutreten in den Rat dieser Versammlung. Punkt 2, unbescholten sein. Wenn wir 1. Johannes, 1. Kapitel, Vers 9 lesen, was steht da? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Da steht nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott einmal treu und vergibt uns unsere Sünden. Nein, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Unbescholten. Und wenn du 135 Mal dieselbe Sünde begangen hast, ist Gott treu und gerecht, dass er sie dir vergibt. Das hat mich so fasziniert in unserer Bibelarbeit über diese Liebe Gottes. Mich Sünder nimmt er trotzdem an. Und er sagt niemals zu mir, du heute nicht, mach erstmal deine Fehler wieder gut. Sondern er sagt, du heute, jetzt, unbescholten durch das Blut Jesu Christi. Das Geheimnis der Gemeinde. Ich bin stimmberechtigt. Thessalonicher 5, Vers 21 werden wir aufgefordert, alles zu prüfen. Das heißt, wir werden aufgefordert, wie jemand zu sein, der da im Rat ist. 1. Thessalonicher 5, Vers 14 dürfen wir zurechtweisen. Und Matthäus 18 sagt uns sogar, tretet ein in die Gemeinde, in die Ekklesia. Wisst ihr, bei unserer Rettung geht es nicht nur darum, wovon wir erlöst worden sind, von Tod und Sünde und Krankheit, sondern auch, wozu wir erlöst worden sind, nämlich Gottes Herrlichkeit wieder zu repräsentieren. Heute Morgen möchte Gott euch als Gemeinde und auch jedem Einzelnen sagen, da ist diese Krone dir ja wieder aufgesetzt. Aber leben wir so? Wir haben alles Recht dazu. Da gibt es kein Aber mehr. Die Frage ist, sind wir in diesem Leben drinnen? Wenn dir alles gehört und du nichts benutzt, Selbstschuld. Aber es geht hier nicht nur um Selbstschuld, es geht hier ja nicht nur um dich, ob du ein erfülltes Leben als Christ lebst, wo du alles benutzen kannst, was Gott dir hinhält. Sondern es geht darum, als Gemeinde zusammenzustehen und unserer Welt all die Herrlichkeit Gottes hinzuhalten. Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet werden so viele Bibelstellen plötzlich verständlich. An der Liebe wird man erkennen, dass ihr meine Kinder seid, als Beispiel. Nur ein kleines Beispiel. Wir hatten da in Rumänien zwei Schwerpunkte. Wir haben auf der einen Seite praktische Arbeit getan. Wir haben ein Haus, das zum einen Teil Gemeindehaus war und zum anderen Teil dafür benutzt wurde, gerade Kinder aus Roma-Familien, aber auch Kinder, die behindert waren, speziell auch geistig behindert waren, zu unterstützen und ihnen Nahrung und Speise zu geben. Das Problem an der Geschichte war, das Haus wurde gebaut mit einer Spende einer holländischen Stiftung, aber die Holländer haben immer gesagt, baut einfach, macht einfach. Und irgendwann kamen die Behörden und haben gesagt, so nicht und so nicht und so nicht. Hat mich so an Deutschland erinnert. Ich dachte, wir haben viel Bürokratie, aber das scheinbar da unten auch so. Und unter anderem war zum Beispiel dann die Aufforderung, der Raum, in dem gegessen wurde, darf nicht direkt mit der Straße verbunden sein. Und das war so, da war eine Eingangstür und dann war gleich der Raum, wo du gegessen hast. Die Behörden gesagt, das geht nicht oder durfte auch nicht direkt mit den Toiletten verbunden sein und so. So sind wir halt hergegangen und haben fast 30 Meter Rigipswände eingezogen, damit diesen behördlichen Geschichten verbunden war. Das war ein Teil unserer Arbeit. Der andere Teil war, dass wir aber auch einfach zu den Ärmsten gegangen sind und Gutes getan haben. Und ich erinnere mich an eine Straßenversammlung, eine unserer Mitarbeiterinnen, ein 22-jähriges Mädel, die Laura, stand da auf ihrer kleinen Kiste, etwas erhöht und um sie herum so an die 20 Erwachsene, alles Roma und um die fast 40 Kinder. Und sie erzählte und sagt, wir sind heute hier, um euch zu beschenken. Aber wir haben nichts, was wir euch so geben können. Wir sind auch nicht viel reicher als ihr. Aber was wir euch schenken wollen, ist unsere Zeit und unsere Liebe und die Liebe Gottes. Naja, sagst du. Nett gesagt, ne? Nett gesagt. Aber jetzt ist das Geheimnis von Gemeinde, dass Gott sich zu Gemeinde stellt, wenn alle eine Flamme werden. Und während Laura auf dieser Holzkiste stand und gesagt haben, was wir euch geben können, das ist die Liebe Gottes, macht es. Es war mucksmäuschenstill, selbst die Kinder waren still. Und plötzlich kamen die alten Frauen als erstes nach vorne, haben gesagt, wie kann ich Jesus erleben? Könnt ihr für mich beten? Die Laura hat nicht gesagt, komm mal nach vorne, wir wollen für dich beten. Gottes Geist hat da etwas angezündet. Da war eine Gemeinschaft von Leuten, die an einem Strang gezogen hat. Und Gottes Geist hat gemacht. Und so haben wir auf diesem Marktplatz für Leute gebetet. Und die 80-jährige Oma hat genauso ihr Leben Jesus übergeben wie das 12-jährige Mädchen. Dann sind sie gekommen, haben gesagt, ob wir für Kranke beten können. Haben wir für Kranke gebetet. Und während dem Gebet noch haben die Leute gesagt, ich merke, dass Gott mich anrührt. Gemeinde, das ist die Krone wieder aufsetzen. In Gemeinschaft zusammenstehen und die Herrlichkeit Gottes wieder in diese Welt hinaustragen. Und du kannst es in Lauenburg genauso wie in Kutschia. Das ist der Plan, der ewige Plan Gottes mit Gemeinde. Dein und mein Plan als Mitglied einer lokalen Ortsgemeinde ist, dass an deinem Ort, wo du bist, du die Herrlichkeit Gottes gemeinsam mit all den anderen wieder sichtbar werden lässt. Der Teufel hat alles versucht, den Plan Gottes zu hindern. Und er hat Jesus getötet, aber das Gegenteil ist bewirkt. Durch das Blut Jesu Christi haben wir erneut die Krone aufgesetzt bekommen. Das ist Gemeinde. Ich habe häufig über Gemeinde geschimpft. Entschuldigung, bin da ehrlich. Ich war nicht immer zufrieden, was in meiner Gemeinde passiert. Ich war manchmal wie ein Rohrspatz am Schimpfen. Ich wollte auch schon ab und zu weglaufen. Ich glaube, das habe ich euch das letzte Mal erzählt. Aber weglaufen ist es ja auch nicht. Gott hat uns berufen in seine Gemeinde. Und was haben wir gelesen? Das ist sein Auftrag, Jesu Auftrag selbst. Bleibe in dieser Gemeinschaft. Ordne dich ein. Jeder von uns hat einen Zweck. Ein alter Pastor von mir hat mal gesagt, jeder ist zu etwas nützlich und sei es als schlechtes Beispiel dazu stehen. Ist nicht das, was du unbedingt möchtest, als schlechtes Beispiel dazu stehen. Aber wenn der andere sich an dir ermahnen lässt und besser wird, hast auch das seinen Zweck erfüllt. Aber eifern wir doch nach der Liebe, eifern wir doch danach, noch mehr zu tun. Wisst ihr, ich glaube, wenn wir in diesem Stand leben, dass wir die Gekrönten sind, dann sind wir auch unverschämt dreist. Und wir erwarten Dinge von Gott, die einfach anders sind. Ich darf unverschämt dreist sein. Denn ich bin Königskind. Ich bin Erbe. Ich gehöre dazu, zur Herrscherfamilie. Ob ein Königssohn dreist ist? Mit Sicherheit. Der lässt sich doch nicht von jedem was sagen, oder? Der sagt, weißt du eigentlich, wer ich bin? Wann hast du zum letzten Mal zum Teufel gesagt, weißt du eigentlich, wer ich bin? Was stehst du mir im Weg? Wir wollen Leute erreichen. Hau ab!
Nimm deinen Stand neu ein. Lass uns neu wieder uns alle sehen als Gekrönte. Ich sehe, wie du eine Krone aufhast, wunderhübsch. Geliebt, gekrönt, Teil des ewigen Planes Gottes.
Gottes Plan geht ja weiter. Gottes Plan mit uns als Gemeinde ist, dass wir bei ihm in der Herrlichkeit sind. Kein Mensch weiß, wann das passiert. Aber wir wissen, dass die Gemeinde entrückt wird, um bei ihm in Herrlichkeit zu sein.
Wenn das das Ziel ist, das noch vor uns liegt, warum wollen wir anderen verwehren, mit dabei zu sein? Weil wir nicht an uns glauben. Glaubst du daran, dass du gekrönt bist? Glaubst du daran, dass Gott dir die Krone aufgesetzt hat, heute Morgen neu? Wenn du das wirklich glaubst, dann passiert etwas, das dein Leben verändert. Passiert etwas, das diese Gemeinde verändert. Dann passiert etwas, das den anderen verändert. Du wirst plötzlich lieben können, wie du nie zuvor geliebt hast, weil du selbst geliebt bist. Du wirst dir Dinge zutrauen, die du dir in deinen kühnsten Gedanken nicht zugetraut hast. Und Gott stellt sich dazu. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte ab. Da war eine Großmutter mit ihrem 3-jährigen Enkel. Und sie hat ihrem 3-jährigen Enkel eine schicke gelbe Regenjacke gekauft und einen kleinen Eimer und eine kleine Schaufel zum Sandspielen. Und dann ist sie mit ihm ans Meer gefahren und hat zugeschaut, wie ihr kleiner Enkel ganz lieb und ausdauernd mit dem Eimer und dem Sand spielt. Das ist eine wahre Geschichte. Plötzlich frischte der Wind auf und es kam eine mächtige Welle und spülte an den Sand und riss diesen kleinen 3-jährigen Jungen mit ins Meer. Und die Großmutter schaut zum Himmel auf und sagt: Was soll das denn? Weißt du nicht, wer ich bin? Mein Mann ist der Richter sowieso und mein Schwiegersohn der Advokat sowieso. Dann kam eine zweite Welle und spülte ihren Enkelsohn wieder an Land. Und dann guckt sie wieder hoch und sagt: Und der hatte auch noch einen gelben Mantel. Und wieder kam eine Welle und der Mantel war da. Ich glaube, Gott hat nicht interessiert, dass ihr Mann Richter und ihr Schwiegersohn Advokat war. Aber diese Dreistigkeit, das ist das, was Gott von uns erwartet. Hey, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ja, du bist ein Gekrönter, eine Gekrönte. Willkommen, ihr Königinnen und Könige und Priester. Amen.